Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Corona-Maßnahmen, Klimawandel. Seid ihr da auch manchmal so ein bisschen lost in Berichterstattung und wissenschaftlicher Expertise und fragt euch, was erzählen die uns da eigentlich? Oder habt ihr sogar das Gefühl, WissenschaftlerInnen oder auch wir Journalistinnen und Journalisten erzählen euch Falsches, lügen vielleicht sogar, haben Schuld an irgendwelchen schlechten Entwicklungen? Dann ist dieser Hörsaal genau das Richtige für euch. Wir schauen uns nämlich heute an, was vielleicht in der Kommunikation von Wissenschaft falsch läuft und was Forschende und wir, die Medien, vielleicht besser machen könnten und sollten. Aber auch, was ihr, die RezipientInnen, braucht, damit die Kommunikation von beiden Seiten gut laufen kann. Ich bin Katrin Ohlendorf, willkommen in dieser Folge. Ja, und das sage ich jetzt so richtig von Herzen. Mir ist dieses Thema wahnsinnig wichtig, weil ich mir gerade seit der Pandemie wirklich viele, viele Sorgen darum mache, wie sich die Debattenkultur in diesem Land verändert hat, wie die Gesellschaft sich polarisiert und ja, welchen Anteil wir Medien auch daran haben.
Was bedeutet es, wenn von Lüge in der Wissenschaftskommunikation die Rede ist und wie kommt dieser Eindruck, wir sind nicht ganz dicht bei der Wahrheit zustande? Ist die Wissenschaft und damit auch die Wissenschaftskommunikation in einer Vertrauenskrise? Wer sich in sozialen Medien in die freie Debattenarena begibt, der hat manchmal den Eindruck, er ist mit einem Feuerlöscher gegen einen Flächenbrand unterwegs. Das Narrativ Schuld hat sich als Bremse einer konstruktiven Debatte zur Pandemiebewältigung erwiesen und darüber hinaus. Was also ist zu tun? Mehr Empathie in der Wissenschaftskommunikation, Scientific Literacy, Transparenz.
Corinna Hennig, die ihr gerade schon in den Ausschnitten gehört habt, die ist auch Journalistin und zwar Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Ja, und normalerweise, da haben wir hier ja immer Forschen im Programm, aber manchmal, da machen wir begründete Ausnahmen. Und das hier ist so eine. Corinna Hennig ist als Wissenschaftsjournalistin ja sozusagen eine Art Medium zwischen der Wissenschaft und euch. Oder man könnte auch sagen, eine Mittlerin oder Übersetzerin. Jedenfalls ist sie ein ganz besonders erfahrenes Exemplar dieser Art. Während der Covid-19-Pandemie, da war sie verantwortliche Redakteurin für den Podcast Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten und Sandra Ziesek. Also mittendrin, das heißt auch mittendrin, im Strom von Vorwürfen, Kritik und ja, auch massiven Anfeindungen. Seitdem befasst sie sich sehr intensiv mit der Frage, unter welchen Bedingungen Wissenschaftskommunikation gut funktionieren kann. Ja, und ich finde, sie bringt ganz spannende Einsichten und wichtige Vorschläge mit. Und vor allem analysiert sie das ganze Problem, ohne Vorwürfe zu machen oder Leute auszugrenzen, die anderer Meinung sind als sie. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, um nicht zu sagen unverzichtbar, wenn wir wieder zu einer konstruktiveren Diskussions- und auch Fehlerkultur kommen wollen. Und die, letzter Kommentar, das glaube ich fest, brauchen wir wirklich dringend, wenn wir die Herausforderungen meistern wollen, die uns als Gesellschaft bevorstehen, uns allen zusammen. Ja, sorry, das klang jetzt ein bisschen pastoral, aber ich habe ja gesagt, mir ist das Thema wirklich wichtig. Und deshalb habe ich mich wirklich gefreut, dass wir diesen Vortrag bekommen haben für euch. Aber wie immer, macht euch euer eigenes Bild. Schuld und Lüge, Wissenschaftskommunikation und Vertrauen in Krisenzeiten heißt der Vortrag. Gehalten hat Corinna Hennig ihn am 13. Juli 2023 auf Einladung der Daimler und Benz Stiftung und zwar im Rahmen der Verleihung des Bertha-Benz-Preises 2023.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, über die ich mich besonders gefreut habe, weil mir das Gelegenheit gibt, über ein Thema zu sprechen, das mir wirklich ein großes Anliegen ist, spätestens seit Corona. Wie wir guten Wissenschaftsjournalismus und gute Wissenschaftskommunikation ermöglichen können und auch wie wir mehr Menschen in Krisenzeiten erreichen und gegen Falschinformationen angehen können. Aber auch gegen das, was jetzt nicht die harten Fake News sind, sondern Unschärfen und Verzerrungen, weil die das Vertrauen in Wissenschaft und in uns Medienschaffende untergraben können. Mich interessiert dabei besonders die gesellschaftliche Dimension, also was all das mit uns als Gemeinschaft macht. Und deswegen möchte ich heute mit Ihnen Erfahrungen teilen, die wir in der Pandemie als Wissenschaftsjournalisten gemacht haben, abgeglichen mit dem, was die Kommunikationswissenschaft darüber weiß, die unsere Arbeit auch begleitet, und mit dem, was wir in der Rezeption von unserem Publikum wissen. Weil wir haben so viele kluge und wertvolle Rückmeldungen bekommen, dass wir daraus gute Schlussfolgerungen ziehen können. Und Zum Schluss möchte ich mit Ihnen einmal darauf blicken, was die Sozial- und Geisteswissenschaften denn mit Blick in der Zukunft daraus hervorbringen. Damit Sie nicht ganz verloren sind in meinen Gedankengängen, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber. Schuld und Lüge haben Sie schon gesehen. Wir Journalisten lieben literarische Anspielungen und Alliterationen. Darum habe ich diesen Titel gewählt. Ich möchte zunächst über Schuld als Narrativ sprechen. Wir haben hier eben vorher am Rand schon so ein bisschen gesprochen. Ich meine damit nicht die Schuld, die auf Bürgerebene verteilt wurde, die alte Impfdiskussion, die ist zur Gänze vielleicht noch nicht, aber schon erschöpfend behandelt worden. Es geht mir mehr um die Schuld bei den Verantwortlichkeiten, die Schuldfrage. Es wird um die Frage gehen, was bedeutet es, wenn von Lüge in der Wissenschaftskommunikation die Rede ist und wie kommt dieser Eindruck, wir sind nicht ganz dicht bei der Wahrheit zustande. Und dann möchte ich vorausblicken, welche Rolle spielt Verständnis dabei? Was ist Scientific Literacy, also ein Wissenschaftsverständnis und wie notwendig ist das? Und dann blicke ich ein bisschen in die Linguistik und in die Psychologie, die nämlich uns Journalisten ganz entscheidende Handreichungen mitgeben kann in der Frage, wie können wir Vertrauen herstellen und wie ist das, in welcher Form ist das tatsächlich wichtig? Wir werden einander viel verzeihen müssen. Das hat Jens Spahn, der damalige Gesundheitsminister, im ersten Frühjahr der Pandemie gesagt. Er hat auch sein Buch nach diesem Zitat benannt und da gab es zunächst sehr viel Beifall. Das war ein Satz, der vermutlich versöhnlich gemeint war. Und trotzdem hat er ein heikles Narrativ befeuert, besonders im Rückblick. Denn er benennt damit die Kategorie Schuld als Bewertungsmaßstab der Pandemiebekämpfung, also der Entscheider. Eine moralische Kategorie, die weit über den Begriff der Verantwortung hinausgeht. Und in der Folge ist dann gerade öffentlich vieles geäußert worden, dass dieses Motiv bedient und dem liegen viele gesellschaftliche Verwerfungen zugrunde, die wir im Verlaufe der Pandemie erleben mussten. In der Politik mag es zum Tagesgeschäft gehören, dass man Schuldzuweisungen tätigt und auch in der Krisenbewältigung ist das retrospektiv wahrscheinlich notwendiger Bestandteil des politischen Diskurses. Aber in der Wissenschaft hat dieses Motiv fatale Folgen gehabt. Das wird noch ein bisschen deutlicher, wenn man diese Äußerung von Jens Spahn kontrastiert mit einem Zitat des irischen Epidemiologen Mike Ryan, den vielleicht einige von Ihnen kennen, der als Exekutivdirektor des Notprogramms der WHO für die Bekämpfung von Covid-19 zuständig war. Mike Ryan verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bekämpfung von Epidemien, von Infektionsausbrüchen, also Ebola, Cholera, das Marburg-Virus, Masern, SARS-1, das ist eine ganz lange Liste. Und gefragt, welche Lektion er aus seiner Erfahrung der Epidemiebekämpfung bei Ebola gelernt habe, also welche zentrale Erkenntnis er als Botschaft weitergeben könnte an all die, die nun Entscheidungen zu fällen haben, da antwortete er Folgendes.
Be fast, have no regrets. You must be the first mover. The virus will always get you if you don't move quickly.
Have no regrets. Also, bitte keine Reue. Nur dann kann man schnell sein. Und wenige Sätze später ging es auf dieser Pressekonferenz, ich bitte Sie, den Sound zu entschuldigen, das war eine Online-Pressekonferenz, wir erinnern uns aus der Corona-Zeit.
If you need to be right before you move, you will never win.
If you need to be right before you move, you will never win. Wenn man Recht haben muss, bevor man etwas tut und auf jeden Fall sicher sein muss, dann hat man in einer solchen Krisensituation den Kampf schon verloren. Er trifft damit den Kern der Kritik, die ab der zweiten Corona-Welle aus der Wissenschaft, teilweise auch aus der Bevölkerung, immer wieder gegenüber der Politik geäußert wurde, sinngemäß. Ihr seid zu langsam, ihr müsst jetzt handeln und nicht erst beraten darüber, ob ihr beraten wollt, um dann darüber zu beraten, ob ihr überhaupt beraten dürft und letztlich zu entscheiden, dass beschlossene Maßnahmen nicht heute, sondern lieber übermorgen in Kraft treten sollten. Das ist in demokratischer Hinsicht selbstredend natürlich eine ganz komplexe und riskante Gemengelage. Also ein schnelles Nothandeln, diese Forderung gehört natürlich abgewogen und reflektiert und es darf kein allumfassender Dauerzustand daraus werden. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus. Denn die Diskussion dieser Entscheidungsfindung hat eben auch rechtliche Implikationen, die wir heute hier nicht diskutieren wollen und können. Ich erwähne dieses Mike Ryan-Zitat vielmehr, um damit den Blick auf die Problematik dieser Schulddebatte noch etwas mehr zu schärfen. Man könnte vielleicht noch hinzufügen, and if you need to have been right, even looking back, you will also lose the next time. Also, wenn man auch im Rückblick immer noch Recht gehabt haben muss, dann wird man beim nächsten Mal wieder verlieren. Das ist das Problem, wenn jetzt überall von Aufarbeitung die Rede ist. Weil Aufarbeitung ist ja eigentlich eine prima Sache, wenn damit gemeint ist, eine Analyse, ergebnisoffen, ideologiefrei und idealerweise auch mit allen Instrumenten der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung ausgestattet. Eine Rückbetrachtung der Wahl der Mittel und ihrer Wirksamkeit mit ganz verschiedenen Disziplinen, also nicht nur Virologie und Epidemiologie, sondern, Achtung, jetzt kommt die lange Liste, Soziologie, insbesondere Medizinsoziologie, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Pädagogik, Bildungswissenschaft, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. In der Frage, wo sind Verluste entstanden, wo wären sie vermeidbar oder zumindest minimierbar gewesen? Und wo sagen wir, diese Verluste mussten und wollten wir als Gesellschaft in Kauf nehmen, zugunsten anderer Werte und um Schäden zu begrenzen? Das ist auch eine Frage der Fehlerkultur, wo Fehler als solche gelesen werden, als Fehler, nicht als Schuld. Da ist es möglich, sie niedrigschwellig zu korrigieren und ohne großes moralisches Getöse. Der Begriff Aufarbeitung allerdings wird zunehmend mit ideologischem Zungenschlag verwendet, auch populistisch, denn er meint mitunter nicht mehr als Schuldzuweisung. Vor allem in den sozialen Medien, in denen es einfach ist, sich hinter so einem schnell hingehauenen Post und einer Polemik wegzuducken. Der Hashtag Schwere Schuld hat auf Twitter eine erstaunliche Karriere hinter sich und wird mittlerweile als Kampfbegriff an beiden Enden der Vorwurfsfront genutzt. Beispielsweise, was das heiß umkämpfte Thema Kinder in der Pandemie angeht. Dieses ist zum Beispiel ein Beitrag auf Twitter aus dem Team Vorsicht, wenn man es so nennen will, das also Kinder vor allen Dingen vor Infektionen schützen wollte. Und der gleiche Hashtag wird benutzt vom Team Freiheit, das also vor allen Dingen dafür plädiert hat, dass man Kindern mehr Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe zugestehen muss. Schwere Schuld also einerseits, weil die Politik zu wenig getan habe, um auch Kinder vor Infektionen und Langzeitfolgen des Virus zu schützen. Und schwere Schuld auch wiederum, weil die Politik zu viel getan hat oder habe und damit psychische Folgen bei Teenagern und Bildungsverluste bei sozioökonomischen benachteiligten Familien in Kauf genommen habe. Wie denn nun? Zu viel oder zu wenig? Wenn man sich das genau anguckt, dann ist das in Verbindung mit dem Schuldmotiv, sind das zwei verschiedene Spielarten ein und desselben Musters. Und dieses Motiv übrigens, das Motiv der Schuld, setzte sich auf irreführende Weise bis in medizinische Überlegungen hinein fort. Immunschuld war so ein Begriff, den wir nach der Pandemie viel gehört haben. Das Immunsystem hat natürlich genauso wenig ein Gewissen wie ein Virus. Und es gibt auch keine moralische Pflicht zur regelmäßigen Ansteckung mit Krankheitserregern. Medizinisch gesehen kann man wohl sagen, auch keine Notwendigkeit, sagen zumindest Immunologen. Richtig ist natürlich trotzdem, dass das Immunsystem vorübergehend verlernen kann, Erreger zu erkennen und das dann einfach wieder neu lernen muss. Da geht es also tatsächlich um eine Frage der Begrifflichkeit. Die Vermischung von politisch notwendigen Begriffen wie Verantwortung und diesem stark aufgeladenen Schuldmotiv findet sich übrigens auch in ganz anderen Bereichen, die für die Wissenschaftskommunikation relevant sind. Klimakrise und Schuld. Verantwortung wäre da der bessere Begriff, der auch hier auftaucht. Warum also Schuld und Lüge? Weil ich überzeugt davon bin, dass die Etablierung gesellschaftlicher Pandemiediskurse entlang dieser beiden Motive in Deutschland meistens auf Missverständnissen beruht. Schäden, die dadurch entstanden sind, wären also teilweise vermeidbar gewesen, hätte man es geschafft, diese Missverständnisse rechtzeitig aufzuklären. Ich möchte skizzieren, worin diese Missverständnisse bestehen. Vielleicht muss ich an dieser Stelle einen kleinen Disclaimer, eine kleine Erklärung machen. Ich spreche zu Ihnen heute ja nicht als Wissenschaftlerin, die Erkenntnisse nach den Standards der Forschung hervorbringt, sondern ich spreche als Journalistin, also als Akteurin der Kommunikation in der Pandemie. Meine Analyse beruht auf subjektiven Wahrnehmungen, ein bisschen auch auf Forschungsdaten. Es ist überhaupt ein erstes grundlegendes Missverständnis. Journalismus könne in höchstem Maße objektiv sein, denn nicht nur das Wie, sondern auch das Ob hat Einfluss auf das Problembewusstsein unseres Publikums. Also nicht nur die Art und Weise, wie über ein Thema berichtet wird, sondern auch die Wahl eines Themas an sich. Da ist zum Beispiel der Begriff Treiber der Pandemie, der wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde zu Beginn der Pandemie. Und da ist es ziemlich unerheblich, ob wir sagen, Kinder sind nicht Treiber der Pandemie oder Kinder sind Treiber der Pandemie oder es als Frage stellen. Der Begriff, der eigentlich völlig an der Sache vorbeiging, war einmal in der Welt. Und die Kognitionswissenschaft weiß, dass sich öffentlich etablierte Begrifflichkeiten festsetzen, auch wenn sie später als falsch oder zumindest fehlgeleitet entlarvt werden. Dieses journalistische Wie, also das, was wir dann am Ende tun, muss allerdings natürlich objektivierbar sein, also transparent gemacht und was die Recherche angeht, zunächst offen in alle Richtungen. Das bedeutet, dass guter Journalismus andererseits wiederum gar nicht so weit entfernt von wissenschaftlichem Tun ist. Vor allem bedeutet es aber, ich muss mir der Kommunikationssituation bewusst sein, in der ich agiere, denn ich bin eine Vermittlerin von Realitäten, von unterschiedlich, subjektiv unterschiedlich wahrgenommenen Realitäten. Und das versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen sichtbar zu machen. Was das tatsächlich heißt, dessen bin ich persönlich mir spätestens in meiner Examensarbeit bewusst geworden. Ich bin studierte Germanistin und habe mich in meiner Magisterarbeit damals noch mit der Gerichtsreportage der 20er Jahre beschäftigt, indem ich sie auf ihre Erzähltechnik hin untersucht habe. Ich bringe also die Expertise, mit Textsorten zu erkennen, Texte sprach- und literaturwissenschaftlich zu analysieren, Erzählhaltungen und Erzählperspektiven zu berücksichtigen und all das zu kontextualisieren. Eine Erkenntnis, die ich dabei gewonnen habe, war auch für meine journalistische Arbeit prägend. Wir bewegen uns nämlich mit der Berichterstattung über Sachverhalte oft in einem mehrdimensionalen Kommunikationskontext. Literaturwissenschaftlich gesprochen heißt das in mehreren ineinander eingebetteten erzählten Welten. Beispiel: Wenn ein Gerichtsreporter über einen Prozess berichtet, dann erzählt er über eine Welt, die ihrerseits erzählt ist, weil in der Gerichtsverhandlung ja überhaupt erst Zeugenaussagen aufgenommen werden. Also zum Beispiel darüber, wie Frau Kiebitz ihrerseits im Prozess schildert, auf welche Art und Weise der Heiratsschwindler und Betrüger Dr. Adler ihr das Tafelsilber abgenommen hat. Zweimal erzählte Welt, einmal der Reporter, einmal die Person im Gericht, nur einmal aber direkte Augenzeugenschaft. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Objektivierbarkeit und erfordert genau deshalb, dass wir als Vermittler aktiv eingreifen in der Berichterstattung, ordnen, gewichten, kommentieren, um die Einlassungen der Menschen zum Beispiel vor Gericht in den Gesamtkontext einzubinden, weil sonst sind die Leser der Perspektive der Einzelpersonen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wahrheit entsteht nicht durch bloße Dokumentation. Warum ist es so heikel, also in der retrospektiven Betrachtung der Pandemiebekämpfung von Schuld zu sprechen, wenn wir von der Wissenschaft reden? Es ist doch wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen, gerade in einer Krise. Und es wäre naiv zu glauben, dass die Wissenschaft keine Verantwortung trägt, wenn sie sich einmischt. Darf sich Wissenschaft also einmischen? Darf sie Forderungen stellen? Viele Klimaforscherinnen sagen mittlerweile, ja, sie muss es sogar. Gerade wenn sie sieht, dass die Politik grundsätzlich Werte formuliert, zum Beispiel, wie etwa den Schutz der Natur und des Klimas, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die diesen Werten dienlich wären, dann aber ignoriert. Wissenschaft ist ja kein Selbstzweck, sondern sie dient der Allgemeinheit und der Erkenntnisgewinnung. Und eine Erkenntnis lässt man, wenn sie einmal in der Welt ist, nicht einfach rumliegen. Man muss sich entscheiden, was man mit ihr anfängt. Droht uns dann aber nicht die Expertokratie, wie der Schweizer Historiker Kaspar Hirscher sie zum Beispiel in der Pandemie mal wieder heraufdämmern sah? Kann es sein, dass die Wissenschaft die Demokratie bedroht, wie es der Technokratievorwurf suggeriert? Damit wären wir wieder mitten in der Schuldfrage, denn dann wäre die Wissenschaft haftbar zu machen für das, was nicht pharmazeutische Interventionen in der Corona-Zeit an Kollateralschäden hinterlassen haben, um diesen hässlichen Begriff einmal zu bemühen. Diese Annahme beruht aber auf einem grundlegenden Irrtum, Missverständnis. Denn die Feststellung von Schuld setzt Wahlfreiheit voraus und keiner der sogenannten Lockdown-Macher, wie die Bild sie am Pranger ihrer Titelzeile skandalbewusst etikettierte, hatte in irgendeiner Phase der Pandemie Entscheidungsgewalt über die Wahl der Maßnahmen. Und was intrinsisch betrachtet, also aus dem Selbstverständnis der heutigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heraus noch viel wichtiger ist, keiner von ihnen hat sich die Kompetenz angemaßt, diese Entscheidungen wirklich zu treffen. Denn die würde aus der wissenschaftlichen Beratung heraus voraussetzen, man habe einen Überblick über alle beteiligten Fachdisziplinen. Wir haben die lange Liste eben gehört. Ja, es hat Forderungen aus der Wissenschaft gegeben, hart und rasch zu bremsen. Und das entspricht ungefähr der Einmischung, wie Klimaforscher sie formulieren, zum Beispiel in der Initiative Scientists for Future. Die Parallele ist ja offenkundig, auch was den Zeitfaktor angeht. Es geht in der politischen Dimension aber vor allem um das Wie. Und das lässt sich eindrücklich dokumentieren an der heiß umkämpften Frage der Schulschließungen. Wo hätte man Schulen schließen sollen? Wie lange? Jens Spahn schildert in seinem Buch, dass der politisch gefasste Beschluss, nach der wissenschaftlichen Beratungsrunde am 12. März 2020 zu dem Thema regionale und begrenzte Schulschließungen vorgesehen habe. Das deckt sich übrigens mit dem, was Christian Drosten berichtet über diese Beratungsrunden. Und dass es allein Markus Söder gewesen sei, der dann am folgenden Tag im Alleingang eine Kaskade ins Rollen brachte. Keine Rede also von Experten, die flächendeckende Schulschließung quasi angeordnet hatten. Da aber war die Schuldzuweisung in Richtung damaliger wissenschaftlicher Berater längst in der Welt und nicht mehr zu tilgen. In keiner Phase der Pandemie hat der Ruf Follow the Science dazu geführt, dass die Politik blind der Wissenschaft gefolgt wäre. Es wäre ja auch anders kaum erklärbar, warum es im Laufe der Zeit so große Unzufriedenheiten gab, und zwar in den ganz verschiedenen Lagern, vom sogenannten Team Vorsicht bis zum Team Freiheit. Das ist eins der großen Missverständnisse der Corona-Pandemie. Trotzdem ist Schuld nicht als politische Kategorie trotzdem sinnvoll und nötig? Haben nicht auch differenziert argumentierende Menschen diesen Hashtag schwere Schuld völlig zu Recht benutzt? Ich meine, jein. Natürlich bringt Entscheidungsgewalt und Verantwortung, vor allem wenn man fahrlässig damit umgeht, Schuldfähigkeit mit sich. Was den Krisenmodus angeht, sind Schuldzuweisungen aber vor allem im laufenden Prozess ungeeignet dazu. Sie blockieren Entscheidungsfähigkeit und damit auch die Risikokommunikation. Denken Sie an Mike Ryan. Ich möchte das noch einmal am Beispiel Kinder verdeutlichen. Die Debatte in der Pandemie um die Kinder wurde vielfach mittels Schuldzuweisungen geführt und hat so zwei Lager zementiert. Seid ihr für oder gegen Kinder? So klang es manchmal. Das lag daran, dass zwei Grundbedürfnisse gegeneinander statt miteinander gedacht würden. Soziale und Bildungsteilhabe auf der einen Seite und Gesundheits- und Infektionsschutz auf der anderen Seite. Auf die Wissenschaft bezogen heißt das, zwei Fachbereiche wurden gegeneinander ausgespielt. Damit wurde eine Synthese, also ein Kompromiss zwischen beiden, politisch nahezu unmöglich gemacht. Tatsächlich hat es mit der No-Covid-Initiative den Versuch einer solchen interdisziplinären Synthese gegeben. Da waren ganz verschiedene Disziplinen dran beteiligt, mit einem umfangreichen Paper mit ganz verschiedenen Maßnahmen jenseits dieser Schulen-auf-Schulen-zu-Debatte. Man muss dem politisch nicht zustimmen und man muss dem auch nicht folgen, aber eine ernsthafte öffentliche Diskussion dieser Vorschläge ist weitgehend ausgeblieben, und zwar, so sage ich, durch die Schulddebatte und die daraus folgende Lagerbildung. Dabei hätte sie vielleicht fruchtbar sein können, vor allem auch mit Blick auf die Missstände, die es in Schulen schon lange vor der Corona-Pandemie gab. Das Narrativ Schuld hat sich als Bremse einer konstruktiven Debatte zur Pandemiebewältigung erwiesen und darüber hinaus. Denn damit wurde auch eine Chance vertan, diese grundlegenden Missstände unter dem Brennglas der Pandemieaufarbeitung auch langfristig neu in den Blick zu nehmen. Wenn die IGLU-Studie zum Beispiel zur Lesekompetenz mittlerweile jedem vierten Grundschüler in Deutschland unzureichende Lesefähigkeiten bescheinigt, dann ist das natürlich alarmierend mit Blick auf die Bildungsverluste durch Corona. Es darf aber nicht die Tatsache verschleiern, dass das ein Langzeittrend ist. 5 Jahre zuvor hat schon jeder fünfte Grundschüler diese Diagnose erhalten. Also von 20% auf 25%. Sind nicht aber doch Fehler gemacht worden, auch aus der Wissenschaft heraus, in dem nicht deutlich genug darauf verwiesen wurde, wo eben die Expertise liegt, der Virologen und Epidemiologen, wo sie endet und warum Empfehlungen für Kontaktbeschränkung nur eine Seite der Medaille berücksichtigen und man auch die andere natürlich integrieren muss? Vielleicht ist das tatsächlich ein Lerneffekt, den wir aus der Pandemie mit in die nächste Krise nehmen sollten. Nicht nur Politik und Medien, sondern auch die kommunizierenden WissenschaftlerInnen. Das führt mich zum zweiten Teil meiner Überlegungen und zum anderen großen Missverständnis in der Krisenkommunikation. Der Frage nach dem Wahrheitsgehalt, Thema Lüge. Was genau war passiert, als einzelne Virologen und Epidemiologen in Talkshows saßen und in sozialen Medien einen breiten internationalen Konsens widersprachen für durchaus weitreichende, aber vorübergehende Beschränkungen? Als sie sich zumindest nach dem abgeklungenen Schock der ersten Welle zum Beispiel gegen den flächendeckenden Einsatz von Masken aussprachen. Und ich spreche jetzt nicht von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern. Waren hier Lügen im Spiel auf der einen oder anderen Seite? Was hier passierte, war eine unbemerkte Änderung in der kommunikativen Situation. Oft, nicht immer, aber oft, ging es in diesen Debatten um die Sorge um gesellschaftliche Folgen der Maßnahmen, eben um Bildungsverluste, auch um die Einsamkeit in Heimen. Saß in der Talkshow dann zum Beispiel ein Virologe, dann sprach er mitunter gar nicht in seiner Rolle als Virologe, sondern als Bürger, mit persönlichen Meinungen und Befindlichkeiten. Es ging um Bildung, es ging um Zusammenhalt. Mögliche Quellen für optimistischere Szenarien, die dort gezeichnet wurden, als aus dem Rest der Wissenschaft, blieben meistens völlig außen vor oder es wurde nur eine einzelne Quelle oberflächlich und selektiv zitiert. Denn der geladene Experte hatte oft zum Coronavirus selbst nicht geforscht und sich offenbar auch nicht maßgeblich vernetzt, sprach deshalb abseits seiner eigenen Expertise. Streng genommen waren das also Einlassungen auf einen ganz anderen Teil des Spielfelds, und zwar auf dem, wo es durchaus andere Menschen mit Fachexpertise gegeben hätte und gegeben hat. Soziologen, Pädagogen, Gerontologen. Als Bürger sprechen, auch als Virologe Bürgersorgen formulieren, das ist eigentlich natürlich völlig legitim und vielleicht sogar wünschenswert. Irreführenderweise wurde die kommunikative Situation aber nicht entsprechend gekennzeichnet. Mit welcher Erzählstimme, literaturwissenschaftlich gesprochen, sprach denn der Experte hier? Mit der Folge, dass ein False-Balance-Effekt entstand. Nicht immer, aber oft. Und weil wir Medienschaffenden es mögen, wenn es hin und wieder kracht, besonders im Fernsehen, dann wurde daraus ein geradezu lustvoll inszenierter Streit, ein Schaukampf. Dabei hätte es mit entsprechenden Fachleuten viel ruhiger und konstruktiver zugehen können und trotzdem kontrovers, denn das ist ja wichtig, auch in einer Demokratie. Das Zerrbild, das sich hier auftat, entstand durch Auslassungen. Wer in der zweiten oder dritten Welle der Pandemie nach England zeigte und einen Freedom Day forderte, à la Boris Johnson, auch für Deutschland, mit dem Argument, dort geht's doch auch, der ignorierte nicht nur, dass diese Ankündigung auch dort den wissenschaftlichen Beratern und der unabhängigen Fachleuten den Schweiß auf die Stirn strieb, wie zum Beispiel in der Independent Sage Group. Diese Forderung unterschlug vor allem, dass die Ausgangssituation dort eine ganz andere war als in Deutschland und das verbunden mit riesigen Verlusten. Die Bevölkerungsimmunität war viel belastbarer zu dem Zeitpunkt, weil die Durchseuchung, auch das kein schöner Begriff, in England damals viel weiter fortgeschritten war als in Deutschland. Aber eben um den Preis, dass dort in den Monaten zuvor deutlich mehr Menschen an Covid-19 gestorben waren als hier. Wollten wir das tatsächlich auch? Ist dieser utilitaristische Ansatz für uns denkbar? Die Perspektive spielt also eine Rolle, so wie es in den Gerichtstexten auch zutage tritt, der Blickwinkel, auch in der medialen Berichterstattung. Immer wieder werden und wurden zum Beispiel wir öffentlich-rechtlich arbeitenden Journalisten des Framings bezichtigt, nicht nur in der Pandemie, also der unmittelbaren Einbettung einer Aussage in ein Deutungsmuster. Wer linguistische Textanalyse betreibt, der findet allerdings in fast jedem Satz, in ganz unterschiedlichen Medienprodukten zu ganz unterschiedlichen Themen eine solche Aussagewertung. Und ich behaupte, das meiste geschieht in der journalistischen Arbeit unbewusst, manchmal auch ungewollt. Gute Beispiele dafür lieferte uns immer wieder die mediale Zweitverwertung unseres Podcasts Coronavirus Update. Ganz besonders, als das Virus sich mit der Omikron-Variante in zweierlei Hinsicht verändert hatte. Es wurde ansteckender, es wurde aber auch etwas weniger pathogen, etwas weniger krankmachender. Hätte es damals noch keinen Impfstoff gegeben, hätte Letzteres nicht ausgereicht, um als gute Nachricht durchzugehen. Also die geringere Pathogenität. Denn wirklich vollständig mild war das Virus damit auch nicht geworden, wie manchmal getitelt wurde, mit dem Wunsch vielleicht als Vater der Schlagzeile. Das konnte man in der Omikron-Welle in Hongkong gut sehen, wo gerade die Älteren oft keinen oder nur einen unzureichenden Impfschutz hatten und dort dann viele Menschen starben und schwer krank wurden. Mit dem Impfstatus der Bevölkerung in Deutschland konnte man damals aber sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht daraus machen. Das ist ganz interessant, wenn Sie jetzt auf den unteren Teil auf diesem Chart achten, also dem Kern der Botschaft, die dort transportiert werden soll. Beide Artikel bezogen sich auf die gleiche Podcast-Folge und beide sind nicht vollständig falsch. Auch eine Art von Framing. Eine erfreuliche Nachricht für Ungeimpfte mit der Omikron-Variante oder Ungeimpfte jetzt richtig in Gefahr. Auslassungen und Verkürzungen sind ein großes Problem in der Krisenkommunikation. Sie sind nötig, um wichtige Botschaften konsumierbar zu machen überhaupt und um auch die Menschen zu erreichen, die eben keine langen Texte lesen, vor allem keine wissenschaftlichen Papers. Aber sie sind eine große Fehlerquelle. Das ist vor allen Dingen dann so, wenn der Gegenstand heikel und volatil ist, sich also noch verändert. Und desto mehr gilt dann, Rechercheaufwand und Zeilenzahl der Veröffentlichung am Ende stehen in einem diametralen Verhältnis zueinander. Das heißt, je kürzer ich als Journalistin im Ergebnis werde, desto mehr Aufwand muss ich im Verhältnis für die Vorbereitung treiben. Wir zimmern das Schiff zusammen, während wir lossegeln, hat Christian Drosten über den Stand der medizinisch-wissenschaftlichen Infrastruktur gesagt zu Beginn der Corona-Pandemie. Das gilt auch für die Kommunikationssituation. Und das gilt heute zum Beispiel auch für das große Forschungs- und Medienthema künstliche Intelligenz. Gerade deshalb musste und muss ein großes Augenmerk besonders auf die Bereiche gelegt werden, in denen noch Fragen offen sind, in denen Unsicherheiten bestehen, in denen Erkenntnisse sich gerade erst aufbauen. Aber auch auf die, in denen man noch gar nicht weiß, welche Fragen sich überhaupt stellen werden, die Unknown Unknowns. In der Pandemie haben wir mit unserem Podcast die überraschende Erfahrung gemacht, dass gerade die Kommunikation der Unsicherheiten, der offenen Fragen, der Grenzen unseres Wissens und der Expertise unserer Fachleute wertgeschätzt wurde. Bitte komplex bleiben, nicht vereinfachen, war zum Beispiel eine gängige Aufforderung aus einer der vielen Mails. In der Hochphase der Pandemie, in der ersten Welle, bekamen wir fast 2000 am Tag. Überforderung ausdrücklich erwünscht. Bitte keine Schwarz-Weiß-Botschaften, wo sich bisher ein graues Bild ergibt. Oder gerade die konkrete Benennung von Unsicherheiten im Forschungsstand hilft mir im Umgang mit meinen Ängsten. So konkret hat es tatsächlich eine Hörerin geschrieben. Das war ungewohnt für uns, weil wir als Journalisten ja eigentlich immer bestrebt sind, das nachzuzeichnen, was gesichert ist und nicht das zu dokumentieren, wo es eben noch keine Antworten gibt. Aber man kann sich das anschaulich machen, zum Beispiel an der Frage, ob es asymptomatische Überträger eines Virus gibt oder ob das Virus sich über die Atemluft verbreiten kann. Die Frage war natürlich schon relevant, als es noch keine gesicherte Antwort darauf gab, weil das Fehlen dieser Antwort ja Konsequenzen für das eigene Schutzverhalten haben kann. Die Rückmeldung durch unser Publikum war ein großes Glück für uns. Und es hatte sicher viel damit zu tun, dass viele Menschen im Laufe der Pandemie ein großes Wissenschaftsverständnis aufgebaut haben. Dieses Wissenschaftsverständnis, die Scientific Literacy, ist die Grundvoraussetzung, um ein weiteres großes Missverständnis der Pandemie auszuhebeln. Das Thema Lüge und Wahrheit. Wer nicht weiß, dass Wissenschaft immer auch Diskurs ist, dass es dem Wesenskern der Wissenschaft entspricht, sich zu korrigieren, weil Wissen ja auch vorübergehend ein Wissensstand sein kann, transientes Wissen. Wer nicht weiß, dass Wissenschaft mit der Veröffentlichung einer Erkenntnis nicht immer eine zwangsläufige Folgerung verbindet, der meinte womöglich in gutem Glauben, die kommunizierende Forschung in der Pandemie immer wieder der Lüge bezichtigen zu müssen. Manchmal auch in böser Absicht. Wer nicht weiß, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist, dass also eine statistische Gleichzeitigkeit an Entwicklung oder sogar ein erkennbarer, aber unbestimmter Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten nicht automatisch heißt, dass der eine die Ursache für den anderen ist, der konnte sich schon verschaukelt fühlen, wenn ihm gesagt wurde, nein, Vitamin-D-Präparate sind keine schlagkräftige Prophylaxe gegen eine Corona-Infektion und erst recht kein antivirales Medikament. Denn es gibt tatsächlich zig Studien, die einen Zusammenhang zwischen Covid-19 und Vitamin-D-Status von Infizierten nachweisen. Nur hat das eben ganz unterschiedliche Implikationen. Eine wasserdichte Kausalität konnte nicht hergestellt werden. Zum Beispiel schwere Covid-Verläufe gibt es besonders häufig bei älteren Menschen. Ältere Menschen haben aber oft ohnehin einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Oder eine Infektion wirkt sich oft negativ auf den Vitamin-D-Status aus, sodass er im Krankheitsverlauf immer weiter sinkt. Wir haben also das Henne-Ei-Problem hier streng genommen. Außerdem macht die Gabe von Vitamin D ohnehin nur bei Vitamin-D-Mangel Sinn. Für bizarre, trügerische Korrelationen haben engagierte junge Wissenschaftler übrigens sehr schöne Beispiele immer wieder zusammengetragen. Hier ist ein schönes Beispiel. Die Scheidungsrate in Maine korreliert mit dem Pro-Kopf-Konsum von Margarine. Jetzt kann man sagen, diese Graphen, die sehen jetzt noch nicht so besonders auffällig aus, aber gucken Sie mal hier. Weltweite nicht kommerzielle Raketenstarts korrelieren sehr hübsch in einer sehr hübschen Kurve mit den verliehenen Doktortiteln in Soziologie. Einen habe ich noch, weil es so schön ist. Die Zahl der Menschen, die ertrunken sind, indem sie in einen Pool gefallen sind, korreliert mit der Zahl der Filme, in denen der Schauspieler Nicolas Cage auftaucht. Es gibt noch viel mehr unter dieser Internetadresse. Gerade die Verwechslung und Vermischung von Kausalität und Korrelation macht es so schwer, gegen echte, harte Fake News und gegen weichere, aber doch relevante Unschärfen und Ungenauigkeiten vorzugehen, die manchmal sogar noch gefährlicher sein können. Wer sich in sozialen Medien in die freie Debattenarena begibt, der hat manchmal den Eindruck, er ist mit einem Feuerlöscher gegen einen Flächenbrand unterwegs. Der österreichische Wissenschaftspublizist Florian Aigner dokumentiert das immer wieder und benennt das auf Twitter, genauso wie in seinem Blog und in seinen Büchern. Da wird zum Beispiel ganz kleinteilig Rechtfertigung von Wissenschaftlern eingefordert, in einem Bereich, wo die Sachlage längst klar ist und auch wirklich nicht umstritten. Es werden pseudowissenschaftliche Kausalzusammenhänge konstruiert. Unterfüttert wird all das gerne in sozialen Medien mit einer Vielzahl von Studienlinks, deren Inhalt aber dann oft gar nicht zum Thema des Disputs passt, die aber den Druck erhöhen durch den Anschein wissenschaftlicher Überlegenheit und damit die Lüge als Motiv in den Raum stellen. Diese Pseudowissenschaftlichkeit verfing besonders gut in der Pandemie, als ein eigentlich sehr altes Impfgegnergerücht wieder aufgewärmt wurde und die Runde machte, nämlich die Covid-Impfung mache Frauen unfruchtbar. War ein großes Thema, gerade bei jungen Mädchen und bei jungen Frauen. Eins der Argumente entfaltete sich, indem man eine willkürliche Scheinlogik etabliert hatte. Da hieß es, es gibt eine Ähnlichkeit der Aminosäuren des Plazenta-bildenden Proteins mit dem Spike-Protein des Virus, diesem stacheligen Oberflächenvirus, das ja teilweise durch den Impfstoff gebildet wird und manchen Impfstoffen auch in Teilen enthalten ist. Und das beispielsweise könne dazu führen, dass Antikörper, die man nach der Impfung bildet, das Plazenta-Wachstum stören. Das klingt schlimm. Diese angebliche Ähnlichkeit bezog sich aber auf 3 von 1200 Aminosäuren in dieser langen Kette. Und das ist eine Parallele, die es an vielen Stellen in der Natur gibt und in der Welt der Viren. Wer wissenschaftliches Denken gelernt hat, der ist befähigt, solche logischen Irrwege zu hinterfragen. Scientific Literacy ist der Schlüssel zur Selbstertüchtigung in Krisenzeiten, in denen wir abhängig sind von den Erkenntnissen der Wissenschaft und uns aber trotzdem selbst ein Bild machen wollen. Deshalb gehört sie schon im Schulunterricht vermittelt, meine ich. Und sie gehört in journalistische Redaktionen. Ganz besonders auch in die, die eigentlich wissenschaftsfern arbeiten, aber in Krisenzeiten in diesem Bereich doch gefordert sind. Fassen wir also vorläufig zusammen. Es ist ein Missverständnis bezüglich der Legitimation und Entscheidungsgewalt der Wissenschaft, das Menschen dazu bringt, die Forschung für schuldig an gesellschaftlichen Missständen zu halten. Und es ist ein Missverständnis über das, was Wissenschaft ausmacht, was sie will und was sie kann, das Menschen dazu bringt, sie der Lüge zu bezichtigen. Diese beiden Grundprobleme führten dazu, dass kommunizierende Wissenschaftler während der Pandemie nicht nur das Schiff zusammenzimmern mussten, während sie schon damit losfuhren, sie mussten auch fortlaufend sich dafür rechtfertigen, warum gerade sie das Schiff zusammenzimmerten, warum sie ausgerechnet Hammer und Nägel benutzten und warum es nötig war, dabei immer wieder einzelne Scharniere und Bretter auszutauschen und nachzubessern. Wenn wir Journalisten uns davon methodisch seriös und wirklich unter Berücksichtigung sämtlicher Gegenargumente ein Bild gemacht hatten und dann erläuterten, warum wir eine bestimmte Position für plausibel hielten, dann wurde uns oft Willfährigkeit vorgeworfen. Ich habe das selbst erlebt. Dieser Rechtfertigungsdruck blockiert. Ich erinnere nochmal an Mike Ryans Aufforderung, schnell und ohne Reue zu entscheiden. Niemand kann erste Hilfe leisten, wenn er zugleich abwägen muss, wie lange ist eigentlich mein letzter Erste-Hilfe-Kurs her? Bin ich überhaupt legitimiert, hier einzugreifen? Gibt es vielleicht hinterher Vorwürfe, ich habe das nicht perfekt gemacht? Übrigens ist das ein gelungenes Beispiel für erfolgreiche präventive Krisenkommunikation im Kleinen. Wir alle wissen doch hoffentlich mittlerweile, dass es besser ist, sich an einer Herzdruckmassage zu probieren, als es nicht zu tun, sofern der Puls weg ist. Und je nach kultureller Vorliebe haben wir sofort die passende Vorlage für den Rhythmus dieses Wiederbelebungsversuchs im Hinterkopf. Wahlweise den Radetzky-Marsch oder Staying Alive von den Bee Gees, um sie nicht nur mit sinnstiftenden Gedanken hoffentlich, sondern auch mit einem Ohrwurm heute hier rauszuschicken. All das soll natürlich nicht heißen, dass jedes Mittel recht wäre und dass die Demokratie in Krisenzeiten zurücktreten muss. Aber Fehler korrigieren kann eben nötig werden. Und deshalb muss Konsens darüber herrschen, dass Fehlermachen zugestanden wird. Am Ende ist das dann wohl auch das, was Jens Spahn gemeint hat. Ich komme zum letzten Teil meiner Überlegung. Was also ist zu tun? Ist wissenschaftliche Krisenkommunikation überhaupt sinnstiftend möglich, wo doch überall Fallstricke lauern? Ist die Wissenschaft und damit auch die Wissenschaftskommunikation in einer Vertrauenskrise, in einer Krise der Expertenkultur? Das hat der Germanist Ludwig Jäger Mitte der 90er Jahre schon diagnostiziert, weil er eben sagt, es wird alles immer mehr spezialisiert. Die Fachsprachlichkeit der Wissenschaft macht sie immer weniger Menschen zugänglich. Sind die Anfeindungen gegen ForscherInnen so groß, dass wir befürchten müssen, sie könnten die vielfach eingeforderte Wissenschaftskommunikation in Krisenzeiten einstellen, komplett aus Selbstschutz? Im Herbst 2021 wurde in der Zeitschrift Nature eine Umfrage öffentlich gemacht unter mehr als 300 Wissenschaftlern, die zeichnete einen alarmierenden Trend zu Beleidigungen und Bedrohungen. Tatsächlich zeigt sich aber auch ein recht positives Bild, zumindest wenn man zurücktritt, in die Totale geht und dann andere Daten hinzuzieht. Das jährlich veröffentlichte Wissenschaftsbarometer offenbart, dass die Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein stabiles Grundvertrauen in die Wissenschaft aufgebaut hat. Es dokumentiert zwar auch, dass das Vertrauen in die Wissenschaft während der Pandemie zunächst gesunken ist, weil nach eigenen Angaben so manchem alles zu komplex erschien. Im Verlauf der Pandemie wuchs dieses Vertrauen dann aber wieder an. Und das ist ein Befund, der ist kongruent mit dem Ergebnis des Wellcome Global Monitor 2020, also einer weltweiten Befragung, nicht national begrenzt. Dieses Vertrauen ist aber kein Selbstgänger. Für uns als Bürger ist essentiell, dass es gerechtfertigt ist. Und es kann ausgebaut werden. Will man in Krisenzeiten auch die erreichen, die im Grenzbereich der Wissenschaftsskepsis unterwegs sind? Der Psychologe Rainer Bromme schreibt, Bürger seien in einem epistemischen Sinne abhängig von Wissenschaftlern. Und folgerichtig sind Vertrauensurteile also eine Voraussetzung dafür, ob eine wissenschaftliche Behauptung für gültig gehalten wird. Notwendig, meint Rainer Bromme, ist das vor allem und eigentlich nur da, wo es Risiken gibt, also in genuinen Krisen. No risk, no trust. Man muss dabei vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben, Wissenschaftsvertrauen meint damit keine gefühlige Angelegenheit und es geht auch nicht um einen gesellschaftlichen Beifang der Demokratiefähigkeit, sondern ein rational herbeigeführter Grundmodus. Und der folgt, wenn man den Überlegungen von Rainer Bromme folgt, aus dreierlei. Dem Wissen über Wissenschaft als soziales System und über die grundlegenden Prozeduren von Wahrheit. Das ist das, was Scientific Literacy ausmacht, also Wissenschaftsverständnis, ein allgemeines, das dann auf einzelne Fachgebiete angewendet, konkretisiert und erweitert werden kann. Dazu kommt dann das Wissen über die einzelnen Sachverhalte, das man sich aneignen kann, zum Beispiel im Verlauf der Pandemie, sowie über, Zitat, individuelles und soziales Metawissen. Das klingt sehr abstrakt für Journalisten, viel zu abstrakt, deswegen formuliere ich es einfacher mit Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es geht also um die Frage, weiß ich, wie Wissen verteilt ist, wo es eben nicht vorhanden oder nur in Ansätzen vorhanden ist und wo es vorhanden ist. Also Prävention gegen den Dunning-Kruger-Effekt, also der kognitiven Verzerrung, die dazu führt, dass ich mein eigenes Wissen überschätze. Ich persönlich nenne es, wenn ich zu unseren Auszubildenden spreche, immer ein bisschen pathetisch die Demut vor dem Sachgegenstand, über den ich berichte und vor den Hörerinnen, für die ich schreibe. Das ist so eine Art Greenscreen für das, was Wissenschaftler und Journalisten konkret präventiv tun können. Ein bisschen deutlicher wird noch die Sprachwissenschaft. Denn Vertrauen ist im psychologischen Sinn eine Erwartung. Und Erwartung steuern wir über Sprache. Die Darmstädter Linguistin Nina Janich hat sich dieser Erwartungsproblematik über zwei Hypothesen genähert. Und die setzen beide da an, wo die Kommunikationssituation abgesichert werden kann, wo ich mich also absichern kann, zu wem ich spreche und was ich voraussetzen kann, nämlich bei der Empathie. Empathie ist hier nicht gemeint als das, was wir so alltagssprachlich manchmal darunter verstehen, Mitgefühl, sondern Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, also eine Form der Anerkennung und Verhandlung, gemeinsamer Verhandlung in einer Gemeinschaft, die einen gemeinsamen Wertekonsens hat. Das ist ein Ansatz, der sich deckt mit dem, was wir in unserer Arbeit während der Pandemie an Erfahrungen gemacht haben. Nina Janich geht nämlich davon aus, dass mehr Empathie in der Wissenschaftskommunikation den Effekt enttäuschter Erwartungen verringert, weil diese Erwartungen antizipiert werden. Wenn ich weiß, was man von mir hören möchte, dann kann ich natürlich viel besser diese Erwartung aufgreifen und gegebenenfalls darauf eingehen oder korrigieren, warum sie nicht erfüllt werden kann. Und sie prognostiziert, dass mehr Empathie in der Wissenschaftskommunikation es möglich macht, auch in aufgeheizten Debatten, sozialen Medien zum Beispiel, zum Sachgegenstand zurückzukehren, weil es die Aushandlung sozialer Identitäten erleichtert. Natürlich ist es einfacher, kritische Positionen einzuordnen, wenn ich weiß, woher der Wind weht, wenn ich weiß, woher Wissenschaftsskepsis gespeist wird. Ich muss also die soziale Realität der Menschen wahrnehmen und anerkennen. Der Menschen, die Zweifel haben, die Fragen haben, die sogar zornig sind. Ist es zum Beispiel vielleicht Kapitalismuskritik, die deshalb eine große Skepsis gegenüber milliardenschweren Pharmafirmen hervorbringt, die aber ohne die Beratung der Wissenschaft nun mal nicht auskommen und umgekehrt die angewandte Medizin ja auch nicht ohne sie. Wirtschaftspsychologen und Marketingfachleute kennen den Begriff des Social Listening. Und die Psychologin Cornelia Beetsch, die vielleicht manchmal kennen durch ihre große Befragung der Bevölkerung während der Pandemie, die Cosmos-Studie, die bringt ihn auch für die Gesundheitskommunikation ins Spiel. Also in sozialen Medien zuhören, mitlesen, extrahieren, was die Menschen für Sorgen haben, die sie umtreiben. Und auch, welche Fehlinformationen dort beginnen, Fahrt aufzunehmen. Also zum Beispiel das Gerücht, die Corona-Impfung mache unfruchtbar. Als Journalisten machen wir sowas natürlich ohnehin schon, weil wir immer auf Themensuche sind. Aber in Krisenzeiten ist es vielleicht für die Wissenschaftskommunikation und in dem Fall für alle Akteure, die da beteiligt sind, noch viel mehr angeraten. Dann wiederum muss man natürlich abwägen, wie früh greift man ein Thema auf? Macht man es dann wieder groß? Wir erinnern an das Ob und das Wie in der Unterscheidung. Aber das ist ein Alltag in den Redaktionsräumen, den wir sowieso ständig haben. Wir müssen ständig Themen aushandeln. Schreibt man Nina Janichs Hypothesen fort, heißt das auch, wenn ich weiß, wo die Fallstricke liegen, wenn ich weiß, wie groß oder eben wie gering das Wissenschaftsverständnis meiner Adressaten ist, die Scientific Literacy, dann weiß ich, dass ich umso mehr übersetzen muss, mehr erklären, die Sollbruchstellen in der wissenschaftlichen Logik aus Laiensicht identifizieren und zum Beispiel Korrelation und Kausalität klar auseinanderhalten und benennen, um Missverständnissen vorzubeugen. Das wird besonders deutlich bei der Berichterstattung über die Impfung auch jetzt noch. Wenn ich zum Beispiel über das Myokarditis-Risiko, Herzmuskelentzündung, bei jungen Menschen infolge der mRNA-Impfung berichte, dann tue ich trotzdem gut daran, im Rahmen der Risiko-Nutzen-Abwägung zu erläutern, um wie viel größer das Risiko einer solchen Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion ist. Ich berücksichtige möglicherweise andererseits aber auch den Umstand, dass dieses Risiko noch durch eine weitere Variable beeinflusst wird, nämlich die Wahrscheinlichkeit, sich überhaupt anzustecken. Die hat ja wiederum mit der aktuellen Inzidenz zu tun, mit Saisonalität und mit meinem eigenen Sozialverhalten. Wenn ich über Impfschäden berichte, das große Thema jetzt nach der Pandemie, dann bilde ich sicherheitshalber die Hintergrundsituation immer mit ab. Also zum Beispiel die Tatsache, dass es Impfschäden oder Komplikationen auch bei anderen Impfstoffen gibt und gab. Bei manchen zum Beispiel, was die Myokarditis angeht, wie die Pockenimpfung, offenbar relativ betrachtet sogar häufiger als bei den mRNA-Impfungen. Ich erläutere immer auch den Unterschied zwischen Verdachtsfall, der gemeldet wird, und nachgewiesener Impfnebenwirkung. Und in der Regel erkläre ich auch, wie der Eindruck überhaupt entstehen konnte. Es gäbe gerade überdurchschnittlich viele Impfschäden und Nebenwirkungen, nämlich schlicht und einfach, weil so viele Menschen gleichzeitig eine Impfung erhalten haben. Was wir also tun ist, wir sichern die Kommunikationssituation ab, soweit es geht. Wir sichern unsere Inhalte gegen die schwere See der Missverständnisse, insbesondere wenn mein Publikum mir unbekannt ist. Im Wissenschaftsjournalismus vermischt sich deshalb das Ziel der reinen Information mit dem Ziel der Aufklärung und der Weiterbildung der Leser, Hörer und Zuschauerinnen. Es gab mal eine globale Befragung von Wissenschaftsjournalisten und da waren die drei am häufigsten genannten Funktionen nicht nur informieren, sondern auch übersetzen und bilden, ein Wissenschaftsverständnis aufbauen. Was wir auch tun sollten, ist Transparenz einfordern, von der Politik zum Beispiel, über die konkrete Beratungssituation und über deren Ergebnis. Das muss jetzt nicht so weit gehen wie in Frankreich, wo, wie ich gerade gelesen habe, sogar WhatsApp-Nachrichten offengelegt werden sollen. Aber Politiker müssen selbst aktiv kommunizieren. Wer hat was in welcher Funktion beigetragen und wer hat was dann am Ende entschieden? Die Politik muss beratende Wissenschaftler davor schützen, dass sie für politische Entscheidungen haftbar gemacht werden. Sie muss aber auch sich selbst davor schützen, dass Einzelpersonen aus der Wissenschaft ihr den entscheidenden Schritt der Kompromissbildung, der Synthese aus den verschiedenen Fachdisziplinen abzunehmen versuchen. Denn gerade in Krisensituationen wäre es fatal, wenn sich Politikverdrossenheit auf die Wissenschaft überträgt oder Wissenschaftsskepsis auf politische Entscheider. Das beschädigt unsere demokratische Basis. Transparenz schulden aber auch Wissenschaftler und wir Medienschaffenden im Publikum, zum Beispiel über die Funktion, in der Fachleute eingeladen werden. Es gibt diese journalistische Unart, mit der undifferenzierten Bezeichnung Experte um sich zu werfen. Ein Experte kann auch ein Journalist sein, der sich in einen Sachverhalt eingearbeitet hat, länger recherchiert und am Ende ein Buch darüber geschrieben hat. Das mag gerade noch angehen, wenn es vielleicht die Biografie von Albert Einstein ist. Ich bin tatsächlich mal angefragt worden für eine Veranstaltung im Finanzsektor, für eine Rede, für eine Keynote. Und ich habe gefragt, das ist schön, welches Thema? Und dann hieß es Coronaviren. Da fiel mir die Kinnlade runter, weil ich dachte, das ist nicht meine Expertise. Und es geht auch um die Rolle, in der jemand befragt wird. Also steht die Interpretation von Forschungsergebnissen anderer zur Debatte, die vielleicht im Zusammenhang mit dem eigenen Fachgebiet stehen? Reden wir über die Strukturen bei der WHO? Oder spricht der Wissenschaftler als Bürger, vielleicht als Vater, über allgemeine Befindlichkeiten oder ein ihm wissenschaftlich fachfremdes Gebiet? Oder geht es um selbst im Labor gewonnene Erkenntnisse, zum Beispiel über die T-Zell-vermittelte Immunität gegen Coronaviren? Wir müssen auch den Kontext transparent machen, in dem ein Sachverhalt steht. Gibt es einen Forschungskonsens, der einer Äußerung widerspricht? Gibt es Einflussfaktoren, die einen Vergleich zwischen Ländern zum Beispiel, zwischen Geschlechtern, zwischen Sozialgruppen relativieren? Und wo sind die Bezugsgrößen für einen Vergleich? Vertrauen in die Wissenschaft, so sagt es Rainer Bromme, wird bedingt durch Expertise, also wie kompetent oder erfahren jemand ist, durch Integrität, wie regelkonform oder aufrichtig gearbeitet und kommuniziert wird, und durch Benevolenz, also Verantwortungsbewusstsein und Rücksicht. Für Empfänger und Vermittelnde, also für uns Journalisten und das Publikum, gilt: Scientific Literacy trägt zu Vertrauen in die Wissenschaftskommunikation, in die Wissenschaft bei. Und für uns Vermittelnde: Transparenz. Dies sind die Grundpfeiler der Krisenkommunikation, an denen weiter geschliffen werden muss bis zur nächsten Krise. Denn es geht nicht ohne wissenschaftliche Beratung. Beim Klimawandel nicht, bei der globalen Gesundheit nicht oder aktuell bei der Frage nach Renaturierung oder grüner Gentechnik. Und auch nicht bei der Auslotung dessen, was künstliche Intelligenz an Gefahrenpotenzial, aber auch an Benefit für uns alle bringt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie waren alle mental gefestigt genug, noch einmal in die Pandemie zurückzureisen. Das ist aber der Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfen kann. Herzlichen Dank.
Ja, das hoffe ich auch. Dieses gedankliche Zurückreisen in die Pandemie tut manchmal ein bisschen weh, mir jedenfalls. Aber ich halte es für wichtig, dass wir das tun, weil wir ganz viel daraus lernen können und müssen. Wir alle, Politik, Wissenschaft, Medien und Bürgerinnen und Bürger, ich glaube da fest dran. Ja, und ich hoffe, ihr fandet den Vortrag genauso spannend wie ich. Corinna Hennig haben wir in dieser Episode gehört, Wissenschaftsjournalistin zum Thema Wissenschaftskommunikation und Vertrauen in Krisenzeiten. Ja, und es ging ja gerade schon viel um Wahrheit und Lüge, und damit machen wir auch in der nächsten Folge noch weiter. Es heißt ja seit ein paar Jahren immer wieder, wir sind in einem postfaktischen Zeitalter angekommen. Postfaktisch ist bei uns ja auch mal zum Wort des Jahres gekürt worden, und es beschreibt die These, dass Fakten in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion immer mehr an Bedeutung verlieren zugunsten von Gefühlen, von Emotionen. Ja, die Diagnose ist weit verbreitet und das hat auch gute Gründe, aber sie wird nicht von allen geteilt. Und warum, das gucken wir uns genauer an. Ein kleiner Vorgeschmack.
Welche Art von politischer Unwahrheit meint postfaktisch? Ist das eine neue Form von Unwahrheit? Und ab wann trat eigentlich diese neue Form von Unwahrheit auf? Der Kern des Problems ist, wir haben eine falsche, intuitive Vorstellung von der Wissenschaft. Alle gehen davon aus, dass es keine einheitliche Definition der Wissenschaft gibt, um sie von Nicht- und Pseudowissenschaften abzugrenzen. Es wäre verfrüht zu sagen, diese Wissenschaftsverachtung zeigt uns, dass wir in einem neuen, sogenannten postfaktischen Zeitalter leben. Und die Gefahr ist, dass, wenn man von dieser falschen Diagnose ausgeht, man auch eine falsche Reaktion ihr entgegensetzt.
Frieda Vogelmann habt ihr da gehört, Professor für Epistemologie und Wissenschaftstheorie in Freiburg. Und der glaubt also, die Diagnose ist falsch und sie bringt ein ganz großes Problem mit sich, über das wir ja eben auch schon gesprochen haben. Nämlich, dass das Vertrauen in Wissenschaft oder Wissenschaften, wie er sagt, abnimmt. Und wie das seines Erachtens zusammenhängt und was er vorschlägt, dagegen zu tun, das hört ihr in der nächsten Hörsaalfolge. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Bis dann und danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.